Mictors Whisky gehört ohne Zweifel zu den Whisky-Highlights der letzten 6 bis 8 Jahre. Das einzige Problem, die Nachfrage war teils so hoch, dass man nur an einen Bruchteil ihres Portfolios herankam. Und das heißt, sie machen einiges richtig. Neben der Qualität könnte dies vielleicht auch damit zusammenhängen, dass sie beinahe bei jeder Vorgabe zur Herstellung amerikanischen Whiskys querschießen. Zudem haben sie in ihrer Geschichte einige seltene Whiskys hergestellt, die heute hohe vierstellige Summen kosten. Das gleiche Niveau, ja, quasi wie bei Single Malt Scotch oder japanischem Whisky. Welche das sind und warum Mictors mit seinem Standardportfolio so erfolgreich ist, das erfährst du in diesem Interview mit Sandra Winters, der Markenbotschafterin von Mictors. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Liebe Sandra, danke, dass du heute bei mir zu Gast bist und ich würde gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Warum sollte ich mir eigentlich einen Whisky von Mictors kaufen? Ich meine, es gibt relativ viel Whiskys ja da draußen.
Da hast du absolut recht, Philipp. Wir haben uns damals das Ziel gesetzt, als wir gestartet haben in den 90er Jahren. Wir versuchen, den bestmöglichen amerikanischen Whisky herzustellen. Deswegen nehmen wir auch verschiedene Produktionsschritte mit in Kauf, die zeitaufwendig und geldintensiv sind, die wir nicht machen müssen laut Gesetzgebung, aber die wir gerne machen wollen, weil das unser Anspruch an unsere Produktion ist.
Und gibt es jetzt so Aromen, die typisch sind für einen Mictors, also Aromen, die man jetzt in jedem eurer Whiskys finden kann?
Wir sagen grundsätzlich, wir stellen eher die klassischen Bourbons und Rice her. Das heißt, wir gehen gar nicht im Roggenanteil in der Mashbill oder im Maisanteil gar nicht so hoch hinaus. Das heißt, die Aromen spielen hier immer wunderbar zusammen, indem wir sagen können, wir haben das Roggenflavor mit in unseren Whiskys, aber gleichzeitig auch die schönen süßlichen Aromen des Maisanteils. Grundsätzlich verwenden wir ausschließlich 3 Getreidesorten in all unseren Produkten. Und das ist Mais, Roggen und gemälzte Gerste.
Und wenn man euer Portfolio mal anschaut, dein Favorit, also wenn du da einen rauspicken müsstest, der dich am meisten begeistert, welcher wäre das?
Grundsätzlich sagen wir, unsere US Number One Range ist das ganze Jahr über verfügbar. Wenn ich da von den 4 einen picken sollte, zwischen unserem Single Barrel Straight Rye, unserem Small Batch Straight Bourbon, unserem Original Sour Mash, ebenfalls im Small Batch Verfahren hergestellt, und unseren Unblended American Whisky, ebenfalls ein Small Batch. Wer ist unser Unblended American Whisky? Es ist ein Bourbon, den wir so laut Gesetzgebung aber gar nicht klassifizieren dürfen. Er liegt nämlich nicht wie vorgeschrieben in der neuen amerikanischen Weißeiche, sondern wir nutzen unsere Bourbonfässer für die Lagerung ein zweites Mal. Sprich, unser Bourbon durfte 5 bis 8 Jahre in dieses Fass bereits bewohnen. Und das Bourbon Destillat oder dem Bourbon Destillat ähnlichen dürft für weitere 5 bis 8 Jahre in diesem Fass nochmal wohnen. Das heißt, er zieht wirklich die letzten Aromastoffe aus diesem Fass raus. Es gibt einen Grund, warum die Schotten auf unsere Fässer so scharf sind, weil wir sie ja eben nur einmal nutzen dürfen. Und das machen wir uns zunutze, indem wir sagen, wir behalten dieses Fass für uns und nutzen die Aromen ein weiteres Mal. Der wird wirklich rund, smooth. Du weißt, was du in der Hand hast. Es ist ein Bourbon mit seinen karamelligen, vanilligen Aromen. Ein dezentes Raucharoma, das hat eben der Bourbon schon bei der Erstlagerung schon entzogen. Aber es ist wirklich ein runder Whisky, der extrem gut funktioniert abends oder am frühen Abend, aber gleichzeitig auch in fantastischen Cocktails, wie in einem Old Fashioned, da man hier eben weniger Süßungsmittel braucht und trotzdem einen runden, vollen Geschmack hat.
Aber euch fehlt ja dann quasi so das Verkaufsargument zu sagen, das ist ein Bourbon, also dieser typisch amerikanische Whisky. Gebt ihr damit nicht gleichzeitig auch ein bisschen so einen Wiedererkennungswert auf? Also macht es dann das nicht deutlich schwieriger, dem Kunden zu sagen, schau mal, das ist der und der Whisky, weil American Whisky ist jetzt für viele, vor allem hiesige Whisky-Trinker, jetzt kein geläufiger Begriff.
Richtig. Und leider Gottes ist es auch, ich möchte nicht sagen, eine verpönte Kategorie aus dem Bereich der amerikanischen Whiskys, ist es aber leider. Das Schlimme ist nämlich auch noch, dass sie neutral Alkohol mitverwenden dürfen und sie dürfen auch zuckern und färben. Daher haben wir den Zusatz unblended. Es wird kein Neutralalkohol hinzugefügt, sondern es ist ein reines Destillat eben aus Mais. Hier eben der erhöhte Anteil und Roggen und gemälzte Gerste. Es ist schwieriger zu erklären, aber ich glaube, geschmackstechnisch können wir da jedem Bourbon-Liebhaber auf jeden Fall einen guten Whisky ins Glas geben.
Und du hast ja schon ein paar andere Whiskys eures Portfolios aufgelistet und hast ja auch zum Beispiel den Sour Mash angesprochen.
Richtig.
Was ich mich da gefragt habe, als ich das erste Mal den in der Hand gehabt habe, weil Sour Mash ist ja ein Herstellungsschritt, der bei so gut wie jedem hochwertigen amerikanischen Whisky zum Einsatz kommt. Gibt ein paar Ausnahmen, aber Sour Mash ist eigentlich so ein Standardprozedere. Bei den meisten steht das aber nicht auf der Flasche. Was war da die Idee von euch hinter diesem Whisky, also einem Whisky Sour Mash zu nennen?
Sour Mash auch eben grundlegend an die alte Distillerie, die Original Michters aus Shepherdstown, Pennsylvania, die waren eben auch für ihre Sour Mash Whiskys bekannt. Du hast es gerade schon gesagt, wir stellen alle unsere Produkte im Sour Mash Verfahren her. Unseren Sour Mash Whisky eben auf die Anlehnung an die alte Distillerie, damals noch in Shepherdstown, Pennsylvania. Und an die Kategorie anliegend, im Prinzip haben wir hier einen neuen Whisky erschaffen, den wir auch laut Gesetzgebung wieder nicht als Bourbon und Rye deklarieren dürfen. Sour Mash ist grundsätzlich das Verfahren, in dem wir bereits die fermentierte und destillierte Maische haben, diese abschöpfen prozentual aus der Potstill und in den neuen Fermentationsbehälter mitgeben. Das heißt, wir bleiben vom pH-Wert immer auf sauer und haben eine gleichbleibende Qualität, was die meisten der amerikanischen Whisky-Distilleries machen. Wir dürfen ihn wieder nur nicht als Bourbon oder Rye deklarieren, aufgrund, da wir hier innerhalb der Mashbill unter dem Mindestanteil von 51% Mais oder Rogge bleiben. Die Mashbill ist dementsprechend so aufgestückelt, dass wir die Geschmacksnuancen von einem Bourbon und von einem Rye Whisky miteinander kombinieren. Er bildet quasi die Brücke zwischen diesen beiden Produkten. Er fängt an wie ein Bourbon, endet aber wie ein Rye.
Ist es dann ein großer Unterschied, weil das ist jetzt der zweite Whisky, über den wir sprechen, der eigentlich ja so aus diesen klassischen amerikanischen Whisky-Kategorien rausfällt. Gibt es da einen Unterschied zwischen amerikanischen Konsumenten und deutschen Konsumenten, denen das näher zu bringen? Weil ich kann mir vorstellen, in den USA hat der ein oder andere vielleicht schon mal öfters von Sour Mash gehört als jetzt in Deutschland.
Es ist natürlich immer schwierig, drüber zu sprechen und dem Endkonsumenten das so im Prinzip entgegenzubringen, weil amerikanischer Whisky leider Gottes ja immer noch etwas verpönt ist, indem man sagt, die kann man doch eh nur mit viel Eis oder vielleicht nur mit Cola genießen. Aber wir sind hier mittlerweile auf einem Premium-Level und so spiegelt sich halt auch eben schon schnell heraus, ist man eben eher ein Bourbon-Trinker oder eher ein Rye-Trinker, indem man sagt, man mag die würzigen Noten eher von einem Roggenwhisky oder doch eher diese vanilligen, leicht fruchtigen Noten von einem Bourbon.
Aber wenn man jetzt mal den Sour Mash und nochmal den American anschaut, das sind ja zwei Whiskys und jetzt auch nicht die einzigen in eurem Portfolio, wo ihr auf den Begriff Straight verzichtet. Aber warum ist das eigentlich so? Weil ich meine, Straight ist ja eigentlich ein Siegel amerikanischer Whiskys, das einen gewissen Mindeststandard vorgibt.
Das siehst du absolut richtig. Grundsätzlich wird Straight ja auch hier nur verwendet, dafür, dass er mindestens 2 Jahre liegen muss. Kentucky Straight in dem Bereich auch sogar noch, dass er mindestens 1 Jahr davon in Kentucky gelegen haben muss. Wir verzichten hier in dem Moment auf den Begriff Straight, weil all unsere Produkte 5 bis 8 Jahre liegen. Würden sie weniger liegen, nur bis zu 4, müssten wir es auf der Flasche mit deklarieren.
Okay, und wenn man jetzt mal nichts aufs Geld gucken müsste, beziehungsweise gehen wir mal davon aus, man hat so lange gespart, bis man sich jeden Whisky aus dem Michters Portfolio leisten könnte, welchen würdest du da empfehlen?
Mein absoluter Favorit ist unsere Limited Release, unser Toasted Barrel Finish Bourbon. Wir haben unser Grundprodukt, unseren Bourbon im Prinzip fertig für die Abfüllung. Wir veredeln ihn aber nochmal, indem wir nochmal ein neues Fass nehmen, dieses nur von innen austoasten, das Charring, dieser Auskohlungsprozess, der ja Pflicht ist in den USA, bleibt hierbei aus und wir veredeln ihn, indem er dort noch ein paar Monate leben darf. Er bekommt die Charakteristik, diese leichten Raucharomen, das fruchtige, getrocknete Aprikose plus das Vanillige, aber er rollt dir noch einmal wie Butter über die Zunge.
Wo liegen wir da preislich?
Ich würde sagen, die 100er-Grenze sprengen wir hier leider schon. In der UVP liegen wir hier bei circa 109 Euro.
Okay, und ist der dauerhaft verfügbar oder beziehungsweise in Deutschland gut verfügbar? Oder wie sieht es da aus? Ist das eher schlecht zu bekommen?
Leider nicht. Grundsätzlich gibt es bei uns jedes Jahr eine der Limited Releases zur Verfügung, aber hier ändern sich immer die Jahre. Grundsätzlich sagen wir momentan noch in dem Taunus von 3 Jahren. Das heißt, gerade kam frisch der 2021er Release vom Toasted Barrel Finish mit einer limitierten Auflage an einem gewissen Flaschenkontingent für dieses Jahr. Das letzte Mal, als er released wurde, war es 2018. Dementsprechend kommt nächstes Jahr eine neue Release, die zum Beispiel unsere Fassstärke Rye sein könnte. Wieder zu einem kleinen Flaschenkontingent und kommt dann voraussichtlich auch erst in 2 bis 3 Jahren wieder. Dieses Jahr war es das erste Mal, dass wir ihn nach 2 Jahren schon wieder releasen konnten.
Okay, gut, aber ja, mit 109, das ist, also als Scotch-Trinker ist das ja schon fast mittlerweile ein akzeptabler Preis, so traurig wie es klingt. Aber euer Portfolio ist ja generell im höherpreisigen Segment angesiedelt. Also zumindest jetzt für Bourbon, wenn man es jetzt mal mit anderen Bourbon-Whiskys vergleicht. Und so eure günstigsten Whiskys liegen bei circa, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube so bei circa 50 Euro. Warum liegt Mick das jetzt preislich über den bekannten Bourbon- und Rye-Marken?
Eben aufgrund, dass wir zusätzliche Produktionsschritte mit einbauen in unseren Produktionsprozess. Bei uns fängt ja auch alles mit dem Fass an. Die Holzbeschaffung und der Fassbau ist bei uns das teuerste, da wir sie auch eben nur einmal verwenden dürfen. Wir lassen dementsprechend unser Holz in der Cooperage lufttrocknen. Lufttrocknen aus dem Grund, um hier die vorhandenen Tannine im Holz zu verringern. Wir wollen keine Bitterstoffe in unserem Whisky. Wenn wir dann weiter in die Verarbeitung gehen, sprechen wir hier auch von einem Toasting before Charring. Das Charring, dieser Verkohlungsprozess, ist wieder Pflicht. Das Toasting, das sogenannte Anrösten des Holzes, ist keine Pflicht, gibt unserem Whisky aber mehr Geschmack und mehr Farbe, dauert aber zusätzlich seine Zeit. Hier sprechen wir halt nicht von dieser Auskohlung, sondern die Flamme berührt das Holz nicht, sondern wir rösten die natürlich enthaltenen Aromastoffe, rösten wir an und können dort zusätzliche Aromen unserem Whisky hinzufügen. Das kann bis zu 1 Stunde pro Fass extra dauern.
Und dieses Lufttrocknen, das, soweit ich weiß, dauert das bei euch ja unglaublich lange. Ich glaube, bis zu 4 Jahre lasst ihr die Dauben ja an der Luft trocknen. Warum so eine unfassbar lange Zeit? Was bringt genau das dem Holz oder dem Whisky später?
Die lange Zeit, die du jetzt gerade ausgewählt hast, da gehen wir jetzt gerade schon auf die Kategorie unserer Legacy Series. Hier verwenden wir zum Beispiel auch ein anderes Holz. Und zwar nicht die amerikanische Weißeiche, sondern die sogenannte Chinkapin. In Deutsch übersetzt wäre es eigentlich eine Gelbeiche. Die hat eine ganz andere Beschaffenheit als die amerikanische Weißeiche. Ich sag immer dazu, gerne wenn wir jetzt mit großer Hitze über langen Zeitraum ein Holz trocknen würden, könnte es natürlich dementsprechend auch spröde, porös werden und so seine eigenen Geschmacksstoffe, wir reden hier von einem Naturprodukt, ändern. Und dies wurde über lange Jahre bei uns rausgefiltert. Wie kann man es machen? Wir haben Fassdauben kürzer lagern lassen, draußen an der frischen Luft länger lagern lassen. Und das hat unserem Geschmacksprofil entsprochen, dass wir sagen, bei uns lagert die amerikanische Weißeiche mindestens 18 Monate und die Chinkapin kann wirklich hochgehen bis zu 60 Monaten.
Aber das ist echt interessant. Aber wie unterscheidet sich dann die Gelbeiche jetzt in Bezug auf die Aromen, die es dem Whisky gibt, im Vergleich zur bekannten Quercus alba, also zur Weißeiche?
Hier haben wir natürlich eine ganz andere Gerbstoffhaltigkeit, andere Säurebeschaffenheiten. Es gibt ja auch immer einen Grund, warum wir gerade uns für die Optik für ein gewisses Holz beschaffen. Dementsprechend haben natürlich die Hölzer auch eine andere Geschmackseigenschaften, wenn wir man darf ja noch nicht von Whisky sprechen, erst wenn es gelagert ist, wie wir unser Destillat dort drin lagern wollen. Dementsprechend werden unsere Whiskys aus der Legacy Series eher trockener im Abgang mit einer leichten Säurebeschaffenheit.
Und wie läuft das dann weiter, ist jetzt unabhängig von Gelbeiche oder Weißeiche? Also wenn die Dauben dann trocken genug sind, wie ist dann das weitere Prozedere, um eure Fässer herzustellen?
Wir haben hier auch keine eigene Cooperage. Das heißt, wir bestellen bei unserer Cooperage, die unsere Master of Maturation, Andrea Wilson, so ausgewählt hat, dass wir sagen, wir wollen hier eine Toasting-Stufe von Hier unterscheidet man leider Gottes auch immer in Temperatur und Zeitdauer. Es gibt nicht wie beim Charing ein Medium, ein Low, ein Alligator Cut, sondern hier wird wirklich auf Zeit und Temperatur gespielt. So wählen wir dann unsere Fässer aus, die wir dann später drin lagern wollen. Um zu sagen, unser Bourbon-Destillat ist jetzt fertig. Wir brauchen jetzt gerade diese Fassbeschaffenheit, um unseren Bourbon drin zu lagern. Dementsprechend, wenn wir einen Rye-Whisky haben, bestellen wir unsere Fässer in der Cooperage an, mit anderen Beschaffenheiten.
Wirft ihr jetzt zum Beispiel den US-amerikanischen Herstellern häufig vor, dass sie ihre Fässer mal dann, also die Daumen und die Fässer, wenn sie dann fertig sind, mal nur relativ schnell und kurz und heftig ausbrennen, also bei extremer Hitze? Das macht ihr jetzt zwar auch, aber zusätzlich, du hast es vorhin schon angesprochen, toastet die auch. Das heißt, ihr röstet sie vorher leicht an. Was ich mich dabei frage, was macht das für einen Sinn, wenn ihr danach gleich mit der Brennerflamme Vollgas gebt?
Durch dieses Toasting bildet sich die sogenannte Sugarline oder Redline, die wir dementsprechend karamellisiert haben. Das heißt, der Whisky kann besser ins Holz eindringen und zieht die natürlich enthaltenen Geschmacksstoffe besser raus und enthält ein anderes Geschmacksprofil. Wenn wir zum Beispiel für einen Whisky, ein Fass verwenden, das vielleicht nur für kürzere Zeit, aber mit größerer Hitze getoastet wird, können wir zum Beispiel Geschmacksstoffe wie zum Beispiel Milchschokolade oder dunkle Schokolade in den Whisky mit einimplementieren. Würden wir das vielleicht auf ein geringeres Level für vielleicht längere Zeit machen, können wir zum Beispiel Geschmacksnoten wie Kokosnuss oder Kaffee mit implementieren.
Okay, und was ich jetzt aber auch sagen muss, wir hatten jetzt das Charing angesprochen, das Roasting und eure, nicht Roasting, das Toasting und die extrem lange Trocknungsperiode eurer Daumen. Was mir da aber auch noch aufgefallen ist beim Mictus, ist dieser, ja, ich nenne es jetzt mal extravagante Alkoholgehalt, mit dem ihr ins Fass geht, weil in den USA ist ja 62,5 Volumenprozent üblich und in manchen Bereichen sogar gesetzlich festgelegt, aber ihr geht mit 51,5% Volumen ins Fass, also deutlich mehr Wasseranteil. Warum weicht ihr da so weit vom Standard ab?
Es entspricht unserem Geschmacksprofil. Diese 103 Proof, dementsprechend 51,5 Volumenprozent, sollen unseren Whisky geschmeidiger und geschmackvoller machen. Wasser nutzen wir hier als Katalysator, um so weit runterzurinnen. Es passiert eine chemische Reaktion in diesem Fass. Und das Holz kann dementsprechend natürlich auch anders agieren, wenn wir einen höheren Alkoholvolumen haben. Deswegen bleiben wir bei der US One Core Range bei 51,5 Volumenprozent, erzeugen so einen geschmeidigeren und weicheren Whisky. Dementsprechend ist im Nachklang unsere Marge aber auch geringer, weil wir dementsprechend nur noch wenig Wasser brauchen, um hinterher auf Trinkstärke runter zu reduzieren.
Was ja auch relativ selten generell in der Szene ist, und weil es auch ziemlich teuer ist und auch ziemlich schnell in die Hose gehen kann, ist das sogenannte Heat Cycling. Und soweit ich weiß, macht ihr das ja. Also in regelmäßigen Intervallen erwärmt ihr das Fass. Warum?
Richtig. Unsere Distillerie ist auf dem modernsten Standard und auf der neuesten Technik. Das heißt, wir haben einen Wärmeumleitungszyklus, in dem wir natürliche Hitze, die wir sowieso in der Distillerie brauchen, umleiten können in unsere Warehäuser. Das heißt, Kentucky hat extrem heiße Sommer, wo der Whisky in den Fässern anfängt zu arbeiten. Er drückt sich ins Fass rein und nimmt so die Aromastoffe raus. Dementsprechend, wenn die Temperaturen wieder runtergehen, wir haben auch extrem kalte Winter in Kentucky, entspannt er sich wieder. Wir nutzen dieses Heat-Cycling-System, um unseren Whisky noch weiterhin Geschmack und Farbe hinzuzugeben. Wir sagen auch immer gerne, we age to taste. Unsere Whiskys bleiben 5 bis 8 Jahre im Fass. Wir können aber weitere Zyklen implementieren, um weitere Aromastoffe dem Whisky hinzuzufügen.
Okay, und wir hatten jetzt über das Toasting, den niedrigen Alkoholgehalt, mit dem ihr ins Fass geht, und das Heat Cycling gesprochen. Das sind ja alles Dinge, die Qualität eures Whiskys, ja, die ihn quasi zum Unikat machen. Widerspricht der intensiven Aromatisierung, die ihr damit erreicht, dann aber nicht so ein bisschen die Kühlfiltration, weil die verwendet ihr auch und zieht ja damit irgendwo quasi auch Aromen aus dem Whisky?
Das stimmt in dem Sinne. Wir haben aber eine eben durch die hochmoderne Technik. Wir kühlfiltern auch in dem Moment, weil wir denken, dass wir hier verschiedene Aromastoffe rausfiltern können, die wir nicht dabei haben wollen, haben uns aber dementsprechend für Kaltfiltration entschieden, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir durch Kohlefiltration Geschmacksstoffe und Farbstoffe dem Whisky entziehen können, die wir ihm ja eigentlich durch das Heat Cycling und der grundsätzlich langen Lagerung eigentlich geben wollen. Hier arbeiten wir auch nach dem Motto One Size Do Not Fit All. Dementsprechend bekommt jeder Whisky sein eigenes Filtrationsverfahren, um seine speziellen Attribute besonders hervorstechen zu lassen. Mit anderen Temperaturen und mit anderem Druck.
Okay, was mir auch aufgefallen ist bei euren Flaschen, da steht das Gründungsjahr 1753 drauf. Also das hieße, Michters hätte in dem Fall schon Whisky in Amerika produziert, wo es die, ja quasi, also so alt, wo es die USA noch gar nicht gab, also wo Amerika noch unter den Kolonialherren existierte. Und eure Destillerie in Kentucky wurde ja aber erst 2015 gegründet. Wie passt das da zusammen, dass auf jeder Flasche 1753 steht?
1753 ist im Prinzip das Gründungsjahr der damaligen Destillerie. Noch weit vorm amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Es war damals geschichtlich eingetragen, die erste erfasste Distillerie in den USA vom damaligen Besitzer, einem Schweizer Mennonitenbauern namens John Schenck, der diese Distillerie in Shepherdstown, Pennsylvania erbaut hat. Dies hat er bis ins 19. Jahrhundert gemacht. Dann kam ein niederländischer Einwanderer namens Abraham Bomberger und hat die Distillerie von Schenck übernommen und in Bombergers umbenannt. Dies hat er sogar bis zur Prohibition gemacht, bis dann eben aufgrund des Alkoholverbots wir die Türen schließen mussten. Der heutige Name Michters ist erst erschaffen worden. Immer noch in der gleichen Distillerie in Shepherdstown, Pennsylvania, erst nach 1950 durch den damaligen Besitzer Lou Forman, der nämlich zwei Söhne hat namens Michael und Peter. Dementsprechend sind hier die Anfangs- und Endbuchstaben seiner Söhne zusammengesetzt worden, um den heutigen Markennamen zu kreieren. 1989 hat die Distillerie Konkurs anmelden müssen und dann kamen wir zum ersten Mal auf den Plan. Wir haben Phase 1 Whiskys. Jeder hat mal klein angefangen. Das heißt, wir haben Kentucky Straight Rye und Kentucky Straight Bourbons gekauft. Wir wissen nicht, von wem. Es war auch nicht die original Michters Distillery. Es traf einfach nur von unserem damaligen Team den Geschmack, den wir hoffentlich irgendwann einmal nachbilden können. In der Phase 2 stellen wir schon unsere eigenen Whiskys her, aber leider Gottes immer noch nicht in unserer eigenen Destille. Uns fehlen immer noch das Geld für das Equipment. Dementsprechend haben wir uns eine Distillerie in Kentucky gewandt, die unter Auslastung stand und nach unseren Vorstellungen mit unserem Team schon den ersten Whisky zu produzieren. Und wie du bereits schon sagtest, Philipp, seit 2015 läuft unsere eigene Distillerie auf dem neuesten und modernsten Standard 2015 in der Sektion, ein Distrikt in Louisville, Kentucky, in Shively.
Und also Michters bzw. deren ganzen Vorläufermarken, die stammen ja eigentlich, du hast es schon angesprochen, aus Pennsylvania. Also bis in die 1980er wurde dort produziert. Habt ihr euch dann eigentlich entschieden, oder ja, danach habt ihr euch entschieden, die neue Destillerie in Kentucky aufzumachen. Was hatte eigentlich gegen Pennsylvania gesprochen? Weil ich meine, Pennsylvania war vor der Prohibition so ein Hotspot der Whiskyproduktion in den USA. Und in den letzten Jahren entstanden ja dort auch immer neue Destillerien. Aber ihr habt euch für Kentucky entschieden. Warum das?
Wir sind der festen Meinung, Kentucky als Bourbon Trail verfügen über die besten Ressourcen innerhalb der USA.
Was wären das für Ressourcen?
Unter anderem auch die Getreidebeschaffung. Wir haben dort mit kleinen Farmern zusammengearbeitet und mittlerweile bauen wir auch schon unser eigenes Getreide an. Die Landwirtschaft begann bei uns in Springfield, Kentucky in 2018 und konnten in diesem Jahr Gott sei Dank unsere Hektarzahlen noch weiter erhöhen, um uns eigenproduzentisch mit Getreide zu versorgen, an Mais, Roggen und gemälzter Gerste.
Und ihr habt ja mittlerweile auch richtig alten Whisky im Portfolio, also 20, 25 Jahre. Wo stammt der dann her? Also wenn es eure Destillerie erst seit einigen Jahren gibt, weil dann müsste jetzt dann, wenn ich es mal so grob überschlage, dann so in den späten 90ern, frühen 2000er produziert worden sein. Also quasi zu einer Zeit, wo es eure Destillerie in Kentucky ja noch gar nicht gab.
Genau, also 10-Jähriger kommt definitiv schon wieder aus unseren eigenen Reihen, aber wir lagern auch mittlerweile unsere Whiskys eben auf den Jahren des 20- oder 25-Jährigen. Es könnte immer noch passieren, dass damals wirklich Produkte dabei gewesen sind, die noch aus der Phase 1 stammen. Aber wir stecken mittlerweile so viel Zeit und Energie rein, um diesen Stil, den wir uns damals auf die Fahne geschrieben haben, nachbilden zu wollen, lagern unsere Whiskys auch mittlerweile bei uns. Und wir versuchen einfach nur diesen Geschmack, der uns damals aus Phase 1 geschmeckt hat, nachbilden zu können.
Ja, merkt man das eigentlich, dass der Whisky-Stil dieser alten Tropfen ein anderer ist als der, der jetzt in Kentucky produziert wird?
Da muss ich mich leider entschuldigen. Ich habe selten eine der Flaschen noch gehabt, aber grundsätzlich gibt es immer kleine Veränderungen, weil wir hier auch absolut im Single-Barrel-Bereich sprechen. Das heißt, eine Einzelfassabfüllung, und da können sich die Geschmäcker schon unterscheiden von Jahr zu Jahr, und die kommen auch nicht so häufig im Jahr raus. Also einen 25-jährigen Rye habe ich persönlich selber noch nicht in der Hand gehabt, außer ich habe ihn in Kentucky selbst bei uns in der Distillerie probiert.
Okay, aber besteht bei so einem alten Whisky, wenn ich mir jetzt mal das warme Klima in Kentucky ansehe, nicht so ein bisschen auch die Gefahr der Überholzung? Also weil 25 ist für einen Bourbon oder einen Rye in Kentucky ja schon ein echt stattliches Alter.
Dementsprechend machen es auch nicht so viele. Wir sind, ich will nicht sagen die Vorreiter waren schon definitiv vor uns dran, aber die Nachfrage ist in jedem Falle da. Wir sind technisch so ausgestattet, dass wir häufig genug Fässer anstechen, um zu schauen, entsprechen sie noch unserem Geschmacksprofil oder sind sie vielleicht sogar schon überreift, dann müssen wir sie leider auch entsorgen.
Okay, und euer wichtigster Markt ist ja die USA. Welche Produkte gehen da eigentlich am besten? Jetzt zum Beispiel mal im Vergleich zu Deutschland?
Grundsätzlich unser gesamtes Portfolio. Die Nachfrage nach 10 Jahre oder älter ist natürlich immer höher, weil hier natürlich die geringere Auflage eine große Rolle spielt. Wir schaffen es selber noch nicht, weil wir immer noch so eine kleine Distillerie sind, auch die kompletten USA mit jeden Produkten in der großen Masse, die sie eigentlich nachgefragt werden, zu beliefern. Dafür haben wir das große Gimmick, dass wir uns dazu entschieden haben, auch die Produkte mit nach Europa zu bringen. Und hier reichen mittlerweile die Mengen auch schon nicht mehr aus, weil wir hier auf dem aufsteigenden Ast sind.
Wenn ich jetzt an der Stelle mal auf winesearcher.com gehe und ich suche dort mal nach dem Whisky A.H. Hirsch, dann fällt mir auf, dass die Preise sind ja Wahnsinn. Also so im Bereich von, wenn ich jetzt nur mal den einen hier anschaue, sind wir bei ca. 4.000, 5.000 Euro. Und diese alten Bourbon Whiskys von Hirsch, die wurden ja an der alten Michters Destillerie destilliert. Und davon gibt es wirklich, also die kann man fast an einer Hand abzählen, wie viel es davon noch gibt. Gibt es die Idee bei Michters, so die Marke Hirsch wieder aufleben zu lassen?
Das haben wir bisher noch nicht in der Pipeline, noch gar nicht auch nochmal drüber nachgedacht, weil wir gerade auch einfach unser eigenes Produkt, das, was wir wirklich wiederhergestellt haben, zu pushen, um zu schauen, kriegen wir überhaupt die Märkte mit unserer Ware an den Mann, da wir immer noch in limited quantities, also in geringen Mengen noch produzieren. Einfach nur, weil unsere Distille, unser Equipment noch gar nicht anders ausgelegt ist. Wir könnten noch anbauen und freuen uns aber sehr über dieses Feedback, dass wir trotz dieses Preissegments so gut angenommen werden und müssen erstmal schauen, dass wir unser eigenes Produkt, unsere Releases, die wir versuchen jedes Jahr wieder neu zu machen, die limited releases, wieder für den Markt verfügbar zu machen. Und dementsprechend reicht unser Equipment gerade gar nicht aus, um überhaupt noch mehr zu produzieren, geschweige denn von den 14 Qualitäten, die Jahr für Jahr mal verfügbar sind, um gerade noch mehr zu machen.
Was ist da in Zukunft noch so beim Michters geplant?
Im besten Falle eine höhere Auflage der Limited Releases, damit wirklich jeder was davon hat.
Wenn ich jetzt mal einen von euren Michters Whiskys vor mir habe, Was hilft denn da deiner Erfahrung nach einem Whisky-Fan am meisten, um Aromen in so einem Bourbon oder so einem Rye zu entdecken? Also gibt es da so eine spezielle Technik, wo du sagst, die funktioniert einfach am besten, um am meisten Aromen zu entdecken?
Viele Whisky-Konnoisseure schwenken ihr Glas auch immer noch aus und machen im Prinzip den großen Strudel. Wir sind hier aber nicht im Weinsegment. Wein schenken wir ein in großen Gläsern. Wir verkosten ja meistens aus Nosing oder Glencairn Gläsern. Dementsprechend würde ich den Whisky grundsätzlich immer gerne einmal kurz im Glas einfach nur drehen und gelegentlich vielleicht auch einmal kurz reinzupusten. Wir amerikanischen Whiskys sind für unsere ätherischen Ester bekannt. Einfach nur aufgrund der Destillation und der Lagerung. Da entsteht ein chemischer Prozess und dementsprechend haben immer viele, wenn sie ihre Nase sofort ins Glas halten, dieses leicht klebstoffartige, was es in dem Sinne aber gar nicht ist. Er muss auch einmal kurz an die Luft, damit sich diese ätherischen Ester auch eben verflüchtigen. Deswegen bitte nie den Tornado im Glas machen, sondern nur einmal kurz ausschwenken, vielleicht einmal kurz reinpusten, damit sich die ätherischen Ester verflüchtigen und dann einmal vorsichtig mit der Nase rein und auch immer gerne wieder einmal weg. Eine ganz bekannte Methode ist natürlich auch einmal in Kaffeebohnen hinterher zum Neutralisieren, einmal kurz in ein Glas mit Kaffeebohnen rein zu schnüffeln, wenn ich das so sagen darf.
Sandra, ich würde dir jetzt an der Stelle gern das letzte Glas der Episode einschenken. Mit welchen drei Personen, tot oder lebendig, würdest du gerne mal einen Whisky zusammen trinken?
Gute Frage. Allen voran denke ich, würde ich gerne einen Whisky verkosten mit unserem ersten Master Distiller Willy Pratt, der jahrelang für Beam gearbeitet hat und wir ihn nach seinem Retirement für uns stark machen konnten. Er ist leider letztes Jahr kurz vor Weihnachten verstorben und ich hatte leider bisher noch nicht die Chance, ihn persönlich kennenzulernen, als ich in Kentucky war. Von daher würde mein erstes Glas definitiv mit Willy Pratt genossen werden. Die zweite Person, da möchte ich noch nicht mal sagen eine Person, sondern es wäre vielleicht eine größere Personenanzahl. Und zwar vielleicht sogar die Cast and Crew von der bekannten Serie Billions. Die haben, glaube ich, will nicht sagen mit dazugeholfen, aber die trinken auch immer unsere 10- oder 20-Jährigen in der Serie. Sachen, an die ich selber manchmal selten rankomme, um einfach zu sagen, mit denen würde ich definitiv den einen oder anderen 20-Jährigen oder sogar 25-Jährigen verkosten wollen. Und anderenfalls möchte ich unglaublich gerne mein Team wiedersehen. Jeder von uns hat es gerade in dieser Zeit recht schwer. Und von daher würde ich gerne mein Produktionsteam mit dem ein oder anderen Gläschen mal gerne wieder anstoßen.
Sandra, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für das Interview und die ganzen tollen Informationen über Mictas Whisky.
Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte, Philipp.